vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Manu, vielen Dank. Wow, was für Worte. Tut tatsächlich unglaublich gut. Vielen Dank. Jemand hat mir mal gesagt, wenn dich Menschen loben und dir wie so einen Orden anstecken, dann nimm den Orden und nimm ihn einfach und steck ihn Jesus an. Das möchte ich tun, und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch okay, einfach ermutigt zu werden und zu sagen, yes, vielen Dank, nehme ich, geht in mein Herz rein, tut gut. Ja, noch ganz kurz zwei ergänzende Informationen zu den Church News. Zum einen werden wir an dem Sonntag, nachdem der Paul Hopkins bei uns ist, an dem Samstag ist ja diese Fearless Family Konferenz für uns intern als Fearless Familie. Der wird an dem Sonntag danach im Gottesdienst sein, aber dieser Sonntagsgottesdienst wird wieder ein bisschen anders sein vom Gottesdienst-Style. Das bedeutet, wir werden da jetzt mal für die nächsten Monate den letzten gemeinsamen Brunch als Gemeindefamilie machen, und er wird dann in dem Kontext einfach auch predigen und dann nachher noch Dinge weitergeben, die auf seinem Herzen sind, von dem her so von der äußeren Form, dass ihr das schon mal wisst. Da werden auch jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen noch mal ein paar Nachrichten über WhatsApp kommen in unsere Infogruppe rein, sodass ihr da informiert seid. Wir versuchen das ähnlich gut zu organisieren wie beim letzten Mal oder vielleicht sogar noch einen Ticken besser, da auch Sachen zu lernen, wo wir besser werden können. Genau, aber seid da herzlich eingeladen, da mit in diesem familiären Setting einfach dabei zu sein. Und der zweite Punkt ist gerade das Thema Kleingruppen. Ihr wisst ja, dass wir momentan in so einer Umstrukturierungsphase sind, weil wir irgendwo das auf dem Herzen haben von Gott, dass es irgendwo Gott uns ruft zu sagen, hey, lasst euch wirklich neu in so eine Phase reinrufen, jeder Einzelne, sich bewusst zu entscheiden und sagen, ich möchte geistlich wachsen, ich möchte tiefer gehen mit Jesus und ich möchte auch in Gemeinschaft, in Verbindung sein. Ich möchte nicht irgendwo nur hier sonntags, auch wenn das mega cool ist und wir das auch nicht aufhören werden, in diesem Rahmen zusammen zu sein, als Kirche, als Gemeinde, Familie und Gott anzubeten, sondern wir wollen gemeinsam auch tatsächlich praktisch uns herausfordern lassen, uns zu fragen, was hat Glaube mit meinem ganz persönlichen Leben zu tun? Wie kann ich Sachen, die ich höre im Wort Gottes, die ich lese in meiner stillen Zeit, die ich im Gottesdienst höre, wie kann ich die mit meinem eigenen Leben in Verbindung bringen, sodass ich tatsächlich Wachstumsschritte gehe und in meinem Glaubensleben vorankomme und ein Salz und Licht bin in dieser Welt? Genau, da wird in den nächsten Wochen auch nochmal ein paar Infos kommen. Wir werden Mitte April mit diesem Switch starten. Ab dann werden wir nur noch zwei wöchentliche Gottesdienste haben, nämlich der erste Sonntag und der dritte Sonntag. Und an dem zweiten und an dem vierten Sonntag in dieser Woche oder an dem Sonntag werden sich Kleingruppen treffen, wo dann in diesen Gruppen Gemeinschaft gelebt wird, Glaube gelebt wird, man Gott anbetet, man für Kranke betet, man Anliegen bringen kann, gemeinsam herausgefordert wird, im Glauben zu wachsen. Falls es einen fünften Sonntag geben sollte in den Monaten, das gibt es ja manchmal, dann werden wir in den Sommermonaten da aller Voraussicht nach irgendeine Aktion machen, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir als Gemeinde, Familie Dinge gemeinsam erleben, wo wir draußen sind, wo wir eine Wanderung machen, wo wir irgendeine Aktion haben, eine Aktivität, auch mit Input und mit geistlicher Gemeinschaft logischerweise. Und in den Wintermonaten werden wir dann das machen, was jetzt dann beim Paul an dem Sonntag stattfindet, nämlich ein Brunch, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir hier einfach versuchen, geistliches Leben, Austausch und Gemeinschaft miteinander zu verbinden. Gut, das wollte ich an der Stelle einfach nochmal sagen, weil das haben bisher noch nicht alle mitbekommen. Ganz liebe Grüße auch von Steve, er ist momentan in der Türkei unterwegs mit dem Joel und mit dem Keith Mitzel, seinem geistlichen Papa, und sie sind dort unterwegs, dienen Menschen, sind in Gottesdiensten, predigen, aber treffen sich auch ganz, ganz viel mit einzelnen Leuten in den Häusern, reden mit ihnen, teilen Leben mit ihnen, beten für sie. Ganz viele Leute auch, die aus dem Irak dort in der Türkei sind, dann dienen denen. Da gibt es Leute, die wirklich in super schwierigen Situationen sind, kein Geld haben, wo sie mit Geld, mit Finanzen einfach segnen dürfen, wo sie Krankenhausaufenthalte oder auch ärztliche Versorgung ermöglichen können. Richtig genial, das zu hören. Und vielen Dank für dich und auch deine Unterstützung, dass du da in den letzten Wochen auch einfach gegeben hast, sodass dort wirklich Menschen Liebe Gottes ganz, ganz, ganz praktisch erfahren dürfen. Das ist genial. Und bin einfach gespannt, auch von Zeugnissen zu hören, wenn er jetzt kommende Woche dann zurückkommt und wir dann ihn einfach wieder hier bei uns haben. Noch eine kleine Berichtigung von den Church News. An dem 20. März ist keine klassische Fearless Family, sondern da haben wir einen Fearless Info- und Visionsabend, den wir immer so im Frühjahr haben, wo wir einerseits zurückblicken aufs letzte Jahr und auch gleichzeitig vorausschauen in das Jahr, was liegt Gott, was hat Gott auf unser Herz gelegt, was sind Dinge, die uns als Vision irgendwo angezündet haben, wo wollen wir hin, wo wollen wir Gott nachlaufen, wo sehen wir ihn uns vorauslaufen. Da seid ihr ganz herzlich dazu eingeladen, da damit dabei zu sein, 19.30 Uhr. Und dann am 6. April, nicht am 9., ist eine Kindersegnung und nicht eine Kindertaufe. Also nochmal kurz zur Berichtigung. Da segnen wir Kinder, die neu geboren sind, die so in unsere Gemeindefamilie reingeboren sind. Und da, wenn du dich damit einklinken willst mit deiner Familie, dann komm einfach gerne auf mich zu. Und dann tauschen wir uns da aus. So, jetzt darf ich loslegen mit meiner Predigt. Bin gespannt, was da passiert, was Gott vorhat. Bin mir relativ sicher, dass die Zeit nicht reichen wird, aber ist okay. Dann gibt es den zweiten Teil. Habe ich schon mal vorbereitet fürs nächste Mal. Ist auch okay. Gut, ich habe tatsächlich mich in den letzten Wochen immer wieder mit dem Thema Jüngerschaft beschäftigt und mich gefragt, klar, man kennt das Thema, wenn man schon seit einigen Jahren mit Jesus unterwegs ist. Man weiß, Jesus hatte Jünger. Man weiß, es gab Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Man weiß, dieses Wort Jüngerschaft kennt man. Aber doch ist die Frage irgendwo, was heißt es überhaupt? Und auch jetzt in dem Kontext bewegt mich das tatsächlich so, was wir als Gemeindeleitung auf dem Herzen haben. Und ich möchte einfach einsteigen mit der Frage oder mit dieser Überschrift, was bedeutet es, ein Jünger von Jesus zu sein? Und möchte am Anfang einfach ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir, du darfst gerne deine Hand auf dein Herz legen, ich tue es auch. Ich danke dir, Herr, dass du da bist und dass dein Wort Wahrheit ist, dass dein Wort Leben ist und dass dein Wort lebendig macht und freisetzt, dass dein Wort berührt und verändert, dass dein Wort Hoffnung gibt und Kraft gibt. Und ich bete, dass es heute Morgen passiert durch diese Predigt, dass Ermutigung passiert, dass Auferbauung passiert, dass da, wo es nötig ist, Ermahnung passiert, dass du unsere Herzen beschneiden darfst und dass wir einfach mehr und mehr erkennen von dem, wer du bist, wie Nachfolge aussehen kann und was das für uns ganz konkret bedeutet. Danke, dass du uns liebst und dass deine Liebe um unsere Herzen wirbt, auch heute Morgen. Um meins und um jedes einzelne Herz, das heute Morgen hier ist. Dafür danke ich dir. Amen. Amen. Ich habe mir so mal wieder diese Frage gestellt, was bedeutet es eigentlich, ein Jünger Jesus zu sein? Ist es einfach nur an Jesus zu glauben und zu sagen, ja, ich glaube an Jesus, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an ihn als den Auferstandenen, als den Sohn Gottes? Ist es schon trifft es das schon, dass das bedeutet, dass du ein Jünger bist, oder geht es da tatsächlich um eine tiefere, lebensverändernde Wirklichkeit? Und möchte so diesen Missionsbefehl, den wir alle kennen aus Matthäus 28, so vor alles stellen. Das, denke ich, kennen wir alle. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er in den Himmel zurückkehrt: Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich denke, das ist ein Vers, den kennt jeder von euch. Wer hat den schon mal in seiner eigenen Bibel gelesen in den letzten 5 bis 10 Jahren oder schon mal gehört? Okay, vielleicht nicht gestern, aber sonst irgendwo in der Vergangenheit. Wir haben den Auftrag, hinzugehen, nicht zu warten, sondern auch aktiv zu sein, Schritte auf die Menschheit zuzumachen und sie zu Jüngern zu machen, nicht zu Bekehrten, sie zu taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie zu lehren, all das zu halten, was Jesus uns, beziehungsweise damals, was er den Jüngern damals, Petrus, Jakobus, Johannes und so weiter und dann natürlich auch Paulus, was er ihnen befohlen hat und dass er bei uns ist alle Tage bis an das Ende der Welt. Das heißt, zusammengefasst gibt uns Jesus den Auftrag, dass wenn Menschen nicht nur bekehren sollen, sprich, dass sie eine Entscheidung treffen und sagen, ich glaube an dich, sondern sie zu Jüngern zu machen. Und da ist irgendwo ein Unterschied dazwischen, was das ist. Und da möchte ich drauf eingehen, was bedeutet biblische Jüngerschaft? Wie sieht es aus, wenn man als Christ ein Jünger ist, der auch reift, der fortschreitet in seinem Glauben? Und wie können wir das dann praktisch in unserem Alltag leben? So, Frage 1, was bedeutet Jüngerschaft? das Wort Jünger, wenn wir das anschauen, ist interessant, wir bezeichnen uns ganz, ganz oft als Christen. Dabei redet die Bibel ganz, ganz wenig von Christen. Sie redet eigentlich immer nur von Jüngern oder von Nachfolgern von Jesus. Von dem her, ich ermutige dich nicht, dass du Christ bist und als Christ lebst, sondern ich möchte dich herausfordern, ein Jünger zu sein und wirklich jemand zu sein, der Jesus nachfolgt. Und das Wort Jünger heißt im Griechischen Mathetes. Und ein Mathetes ist eigentlich wortwörtlich bedeutet ein Lernender oder ein Nachfolger. Also ein Jünger ist jemand, der in diesem Fall Jesus nachfolgt, der sein Leben an Jesus ausrichtet und der von ihm lernt. Das ist damit eigentlich ursprünglich gemeint. Und da heißt es in Lukas 6, Vers 40, ein Jünger ist nicht über seinem Meister. Wenn er aber alles gelernt hat, dann wird er sein wie sein Meister. Und es ist eigentlich mega cool, dass das eigentlich dieses Wort von Jünger bedeutet und dass das Jesus sagt, du bist nicht über mir, aber wenn du mir nachfolgst, wenn du mir nachahmst, wenn du mir nacheiferst, wenn du von mir lernst, dann wird ein Moment kommen, der ist theoretisch möglich, dass er erreichbar zu sein, dass er erreichbar scheint, dass du sein kannst wie ich. Und das finde ich krass, dass Jesus im Prinzip uns so eine Option gibt, dass er sagt, durch die Nachfolge ist es möglich, so nah und so eng an ihm zu sein, dass im Prinzip, ich übersetze es mal auf heute, dass wenn Menschen dich sehen, dass sie eigentlich Jesus sehen. Dass wenn Menschen dir begegnen, dass sie eigentlich Jesus begegnen. Dass wenn Menschen dir zuhören, dass ihre Herzen so bewegt werden von dem, wer du bist und was du ausstrahlst, dass Jesus aus dir rauskommt und dass du eine Begegnung haben mit diesem Auferstandenen. Das bedeutet nicht, dass du plötzlich der Sohn Gottes bist und Jesus es nicht mehr ist. Du bist Sohn Gottes, du bist Tochter Gottes. Und diese Gedanken, alleine sowas zu denken, dass wir manchmal, also das vielleicht sogar krass gesagt, du als Sohn Gottes, als Tochter Gottes leben kannst, da steigt manchmal unser religiöses Denken aus und sagt, nee, das ist doch schon fast gotteslästerlich, wenn du sowas sagst. Aber Jesus sagt es hier, ein Jünger ist nicht über seinem Meister, wenn er aber alles gelernt hat, wird er sein wie sein Meister. Das bedeutet, das Wort hier im Urtext bedeutet, ein Jünger ist jemand, der eng mit dem Leben seines Lehrers verbunden ist. Er ist ein Nachahmer und das finde ich cool, weil das was anderes ist, wie das, was wir heute von einem Lehrer kennen. Ich bin selber einer, aber ich wage mal zu bezweifeln, dass die Schüler, die in meiner Klasse sind, dass die so sehr ihrem Lehrer nachahmen wollen, um zu sein wie er. Die kommen in die Schule, weil ich ihnen was vermitteln kann in einem Bereich ihres Lebens, wo ich Vorsprung habe und wo sie was von mir lernen können. Heißt aber nicht, dass sie dann so sagen, boah, der Typ, das ist mein Vorbild und ich will sein wie er. Aber das ist das, was das biblische Bild von einem Jünger meint. Jemand, der sehr eng mit dem Leben seines Lehrers verbunden ist. Wenn man das in der Bibel schaut, wie Jesus seine Jünger berufen hat, dann hat er ihnen gesagt, komm und folge mir nach. Und in dem Moment, wo sie diese Entscheidung getroffen haben, nachzufolgen, haben sie eigentlich tatsächlich ihr altes Leben komplett zurückgelassen und damit ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Sehnsüchte, ihre Pläne, ihre Absichten und ihren Lebensalltag. Und sie sind aus dem rausgetreten und haben angefangen, diesem Jesus Christus nachzufolgen und ihm nachzuahmen, so wie sein Schatten zu sein. Und das ist dieses Ziel von Jüngerschaft, dass wir solche Menschen sind, die tatsächlich mit Jesus laufen, ihn imitieren, ihn beobachten, von seinen Worten hören und lernen, mit dem Ziel, dass wir ihm selber immer ähnlicher werden. Und ich möchte euch so dieses Bild vor Augen stellen, um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Stellt euch einen Lehrling vor, jetzt nehmen wir einen Schreinerlehrling, der nicht nur die Skills von seinem Meister lernen will, sondern der tatsächlich werden will wie sein Meister. Der ihn ganz genau beobachtet und der ihm nachahmt. In Lukas 8, Vers 31 und 32, ich werde heute einige Bibelstellen rausballern, ich hoffe, das ist okay für euch, ihr dürft gerne eure Handys, eure Bibeln rausnehmen und so ein bisschen auch mitlesen, wenn ihr möchtet. Da heißt es in Johannes 8, 31 und 32, auch das kennen wir, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Momente hattest, wo du Zeit verbracht hast im Wort Gottes und wo plötzlich du in diesem Lesen dieses Wortes, dieser Zeilen, dieser Worte, du eine Begegnung hattest mit dieser Offenbarung, die da drin steckt. Und du plötzlich erkannt hast, dass du da nicht nur Worte oder Buchstaben liest, sondern dass da plötzlich in deinem Herz, in deinem Geist, die Augen geöffnet werden und du wie so eine Offenbarung hast und das plötzlich dich wie trifft und dich transformiert und dich verändert. Ich hatte schon mehrere solche Momente. Ich hatte sogar schon Momente, also ich hatte sowohl als auch, ich hatte Momente, wo ich verstanden habe, wo was lebendig geworden ist in mir, als ich die Bibel gelesen habe und plötzlich ich habe Erkenntnis bekommen über das, was das bedeutet, was Jesus da sagt, wo ich wie so ein Stück mehr, wie so ein kleines Stück mehr irgendwo erkannt habe, wie bei einem Geschenk auspacken, wenn du so einen weiteren Zipfel wegreißt und du fängst an mehr zu erkennen, was verbirgt sich da darunter. Du hast so eine weitere Schicht abgetragen und du hast vielleicht ein bisschen stärker Jesus gesehen. Dieser Schleier, den man manchmal so vor Augen hat, wird wie weggenommen und du hast so einen Einblick in das, was Gott ist, wer er ist, was sein Herz für dich bedeutet. Und du erkennst plötzlich, was du da liest und es macht dich, es transformiert dich. Ich habe sogar manchmal Momente gehabt, wo ich in der Bibel gelesen habe. Ich mache das immer wieder so, ich lese selber definitiv noch nicht genug in diesem Wort. Ich brauche das noch viel, viel mehr. Aber ich merke, dass wenn ich das tue, dann werde ich lebendig. Und ich hatte Momente schon, ich mache das dann immer so, wenn ich die Bibel lese, ich möchte eigentlich jedes Mal, bevor ich anfange, das Wort zu lesen, dass ich den Heiligen Geist einlade und sage mir, hey, führ mich zu dem Autor von dem, was ich lese. Lass mich das erkennen, lass es mich frei machen, verändere du mein Herz. Und ich hatte sogar schon Momente, ich weiß nicht, ob du das kennst, du liest was und du verstehst es nicht. Und trotzdem merkst du, da ist Kraft, die deinen Geist berührt, dein Intellekt kommt nicht mit, aber du merkst, boah, da hat irgendwas, ich spüre Gott, ich habe nicht wirklich verstanden, was das wirklich bedeutet, aber ich merke, da ist Kraft. Und ich lehne mich in das hinein und ich setze mich dem einfach aus, diese Kraft, die gerade da ist, während ich diese Worte des Schöpfers lese. Und ich lade dich ein, das zu tun. Weil ich glaube tatsächlich, wenn wir in dem Wort bleiben, dann wird die Wahrheit, dann werden wir sie erkennen und sie wird uns tatsächlich frei machen. Worauf ich hinaus will, hier heißt es, ein echter Jünger, ja, der bleibt im Wort. Beständig. Wenn du dort in diesem Wort bleibst, so wie es Jesus sagt, dann heißt es nicht, dass du da ab und zu mal irgendwie nur eintauchst für ein paar Sekunden am Tag. Und ich weiß, das ist dieses Hamsterrad, von dem der David vorher gesprochen hat. Das ist so diese Herausforderung, in der wir alle stehen, jeden Tag uns Zeiten zu nehmen, wo wir hier wirklich eintauchen und wo wir da drin bleiben. Und wo wir Ablenkungen, wenn möglich, ausschalten. Und wenn es nicht geht, nimm ein Blatt, leg es neben dich, nimm einen Stift und leg ihn hin, dass wenn ein Gedanke kommt, schreib ihn auf, lass es liegen und tauch wieder ein. So mache ich das. Weil ich merke, wenn ich das nicht mache, dann ist sofort mein Kopf ganz woanders. Und ich bin draußen und bleibe eben nicht in diesem Wort. Und ich glaube tatsächlich, dass Jüngerschaft bedeutet, das ist deutlich mehr wie nur Wissen aufzunehmen. Ein Jünger zu sein bedeutet nicht nur diese Lehre zu hören, sondern sie tatsächlich aktiv im Leben umzusetzen. In Jakobus 1, 22, da heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Das heißt, wenn du als Nachfolger Jesus sagst, ich höre das, aber ich tue es nicht, dann betrügst du dich eigentlich selber. Ja, wenn das nicht dazu führt, dass du dich von Jesus herausfordern lässt und es in deinem Leben konkret und persönlich wird, dann betrügst du dich. Also ich ermutige dich, sei jemand, der aktiv ist und der tatsächlich diesem Meister nachahmt. Ich glaube, dass auch durch diesen Prozess von Jüngerschaft ein ganz tiefer Wandel passiert in dir, in deinem Leben, in deinem Wesen, in deinem Charakter. Und dass ein Jünger, der mit Jesus unterwegs ist oder eine Nachfolgerin, innerlich verwandelt wird und in der Kraft des Heiligen Geistes beginnt zu leben und nicht nur in deiner eigenen Kraft. In Galater 2, Vers 20, da lesen wir, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, aber doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das bedeutet, in dir ist was gestorben, du hast was selber gekreuzigt, deinen alten Menschen, dieses Leben ohne Gott, dieses Sein wollen, ohne ihn selber zu entscheiden, selber dein Leben in die Hand zu nehmen, selber dein Ding durchzusetzen, die ganzen Fehler, das ganze sündhafte Leben an dir und in dir, das hast du gekreuzigt. Du hast eigentlich sogar, wenn man tatsächlich ein Jünger aus der Bibel nach, also wenn man schaut, wie ein Jünger gelebt hat, hat er eigentlich seine eigenen Pläne, seine eigenen Vorstellungen, hat er hinten angestellt und ist dem Meister nachgefolgt. Und ich möchte uns einfach fragen, und da frage ich mich zuallererst, wie viel Zeit verbringen wir tatsächlich mit Gottes Wort als seine Jünger? Wie viel Zeit geben wir Gott jeden Tag, dass er uns mit seinem Wort durchdringen, berühren und verändern kann? Und ich möchte einfach auch da wieder so ein Bild, so eine Veranschaulichung uns geben, die das vielleicht auch gut beschreibt. Wir alle wissen, dass ein Sportler nur dann besser wird, wenn er tatsächlich regelmäßig trainiert. Wer von euch hat mal so eine Zeit gehabt oder ist gerade in so einer Zeit, wo er viel im Fitnessstudio ist und so ein bisschen auf seinen Körper, seine Muskeln, seine Ernährung und so weiter achtet? 2, 3. Ihr dürft mutig sein. Diese Church heißt Fearless Church. Du darfst gerne auch deine Hand heben. Das ist keine Schande. Du wirst nur dann besser werden, egal ob du jetzt im Fitnessstudio bist und irgendwelche Workouts machst oder ob du einen Sport lernst. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wer von euch fährt Ski und macht Wintersport? Okay, zu wenig. Wer von euch anderen Sport? Sommersport. Wer spielt Volleyball im Sommer? Ein paar. Wer spielt oder wer spielte mal Fußball? Die Männer, natürlich. Und Frauen, Hammer. Ich feiere es, wenn Frauen mal Fußball strecken. Ich feiere es auch im Sportunterricht, wenn Mädels Tore schießen. Das finde ich richtig cool. Jeden Sport, den du angefangen hast, du wirst nur dann besser werden, wenn du da dran bleibst. Ich bin momentan dran mit meiner Familie. Wir versuchen gerade so ein bisschen so eine Art Sportprogramm, so ein bisschen Workout-mäßig Kräftigung und Dehnen und so zu Hause zu machen. Einfach als Familie, so einmal am Tag, paar Minuten. Weil ich tatsächlich, und auch viele von uns merken, auch meine Frau und auch manchmal meine Mädels und so, dass wir manchmal nicht so beweglich sind, wie wir gerne sein würden. Und ich merke das, es tut mir gut, mich dann mit meinen Kids da auf den Boden zu setzen, im Wohnzimmer, und wir dehnen uns. Und ich weiß, wenn ich da dranbleibe, dann wird sich was verändern. Aber ich weiß, wenn ich da nicht dranbleibe, dann wird sich nichts verändern. Ich bleibe so, wie ich bin, so unbeweglich und ungelenkig. Das bedeutet, wenn du als Sportler besser werden willst, dann musst du trainieren. Und genauso, wenn du als Jünger wachsen willst, dann ist es wichtig, dass du in diesem Wort dich aufhältst und darin Zeit verbringst. Und nicht nur so irgendwie aus Secondhand-Nahrung lebst, nämlich indem jemand hier vorne dir irgendwas erzählt oder du auf YouTube irgendwas hörst oder auf Spotify dir einen coolen Podcast anhörst oder irgendwie auf TikTok so einen Shorts-Clip anguckst oder so, wo jemand anderes eine Erfahrung im Wort Gottes hatte und du im Prinzip aus zweiter Hand profitierst. Nee, ich glaube, du bist dazu bestimmt, eine First-Hand-Experience zu haben, nämlich selber eine Begegnung mit dem Autor in und durch seinem Wort zu haben. Und dazu möchte ich uns alle ermutigen. So, zweiter Punkt meiner Predigt. Was sind jetzt Kennzeichen? Das war jetzt so der Punkt, was ist Jüngerschaft, was bedeutet das? Was sind denn Kennzeichen von echten Jüngern Jesu? Und da gibt es tatsächlich wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Liste. Ich habe so 3, 4 Punkte, auf die ich eingehen möchte, je nachdem, wie viel Zeit mir noch bleibt. Und ich glaube tatsächlich, einer der wichtigsten Punkte, die einen Jünger von Jesus definiert oder auch ausmacht, ist, dass wir Jesus gegenüber gehorsam sind. Die Bibel sagt das ganz, ganz oft und Jesus bringt diesen Punkt ganz, ganz oft zum Ausdruck, dass er zum Beispiel in Johannes 14, Vers 23 sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und wir werden Wohnung bei ihm nehmen. Wenn jemand mich liebt, dann hält er meine Gebote. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und ich glaube, du kannst jetzt, je nachdem auch wie du geprägt bist in deinem christlichen Leben mit Gott, kannst du diese Aussage und diesen Bibelvers als Druck empfinden, wenn du deine Prägung anguckst. Oder du kannst diesen Bibelvers eigentlich als eine Freiheit empfinden. Je nachdem, wie du Jesus bisher erlebt hast, wie er dir vorgestellt wurde. Ich glaube eigentlich, dass Gehorsam Jesus gegenüber eigentlich keine Pflicht ist, sondern eigentlich eine automatische Antwort der Liebe, wenn du erkannt hast, wer er ist und wie er dich sieht und was er für dich getan hat. Also immer wieder, wenn ich Offenbarungen darüber hatte, wer Jesus ist und wie überwältigend groß seine Liebe für mich ist und was er alles getan hat und auf sich genommen hat, nur damit ich in diese Möglichkeit komme, heute Morgen hier zu stehen, in Freiheit zu diesem Thron der Gnade, von dem der David erzählt hat, hinzuzutreten, in diesen Thronsaal aller Thronsäle der Menschheitsgeschichte, frei einzutreten und mich vor seinen Thron zu knien und einfach dort zu sein und zu wissen, der König des Universums ist direkt vor mir und ich brauche keine Erlaubnis, ich brauche keinen Termin, ich brauche kein Jahr der Vorbereitung, ich brauche nicht irgendwie einen letzten Monat ohne Fehler, wo ich makellos gelebt habe. Nein, ich darf einfach freimütig, ich darf hinzutreten zu diesem Thron der Gnade. Wenn du dir dessen bewusst wirst, dass er dieser König ist, der ausgestreckte Arme hat, der dich in seine Arme nimmt, dann ist eigentlich der Gehorsam, seiner Stimme zu folgen, keine Pflichtübung, wo du sagst, ist eigentlich eine Antwort von Liebe. So wie eigentlich man sich das wünscht, wenn man das als Familie nimmt, dieses Bild, er ist unser guter Vater, wir sind seine Kinder, dass ein Kind eigentlich, wenn es erkannt hat, wie gut es sein Vater, seine Mutter mit ihm meint, irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ja Mama, ich habe da gerade zwar gar keinen Bock drauf, was du sagst, und eigentlich würde ich es jetzt gerade anders machen, aber ich weiß, dass du mich so liebst und dass du eigentlich sogar dein Leben geben würdest für mich. Und dass du deswegen das tust, was deine Eltern von dir wollen, worum sie dich bitten. Und ich möchte uns einfach so diese praktische Frage stellen, und die kannst du gerne mitnehmen, die kannst du gerne bewegen. Und wenn der Geist Gottes dir da Sachen aufs Herz legt, dann nimm das sehr gerne mit und nimm das auch nach Hause mit in deine Zeit mit Gott. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du auf bewusste oder auch unbewusste Art und Weise in irgendeiner Form Gott nicht gehorsam bist oder Gott nicht gehorsam warst, wo er dich zu Dingen gerufen hat, wo er dich aufgefordert hat, was zu tun oder auch was zu lassen, und du hast es irgendwie so abgetan oder versucht zu verdrängen oder wie auch immer. Das kann bewusst sein, das kann unbewusst sein, aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich dieser Frage stellst. Zweites Kennzeichen eines Jüngers. Ich glaube, dass wir dazu berufen sind, Frucht zu bringen. Johannes 15, Vers 8, da sagt Jesus, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger seid. Und mit Frucht möchte ich einfach mal das auf die Frucht des Geistes übertragen. Wir lesen das von Paulus in Galater 5, kennen wir, glaube ich, alle diese Attribute, wo er sagt, die Frucht des Geistes, also aus dem, dass der Geist Gottes in und durch dich wirkt, verändert dich, dein Charakter. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Dinge liest. Da rankt sich ja jeder so automatisch selber so ein bisschen. Also wenn ich das so lese, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, in jedem einzelnen dieser sage ich mal, Charaktereigenschaften oder so Attribute, ich rank mich dann so ein bisschen. Ah, wie viel Liebe habe ich so? Wie viel Geduld habe ich so? Freude, puh. Also ja, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, wenn du dir vorstellst, du begegnest einer Person, die in all diesen Dingen irgendwo das im Überfluss hat und aus ihrem Leben rauskommt. Stell dir einmal vor, du begegnest jemandem, der ist voller Liebe, voller Freude, voller Friede, voller Geduld, voller Freundlichkeit, voller Güte, also Großzügigkeit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist für mich, wenn ich mir vorstelle, so ist ein guter Freund von mir, so ist ein väterlicher Freund, so ist irgendwie meine Frau oder so. Alter, ich glaube, ich würde tatsächlich mit so jemandem die ganze Zeit verbringen wollen, weil das absolut Sicherheit gibt und maximal bevollmächtigend ist. Im Sinne von, dass du, wenn du mit so jemandem zusammen bist, da kannst du selber sein und diese Person einfach aufgrund von ihrer Art, wie sie ist, sie fordert dich heraus, zu einer besseren Version von dir zu werden und sie glaubt an dich, wenn du es nicht tust. Wow. Ich wünsche mir, dass ich zu so jemandem werde. Und da gibt es, glaube ich, manche Sachen, da bin ich Schritte gegangen, da sehe ich Veränderung Gottes in meinem Leben. Und es gibt vielleicht andere Bereiche, da denke ich mir, oh Jesus, ich als Deutscher, ich brauche mehr Freude. Ich bin ganz oft so ernst. Ich bin ganz oft so, ich folge meiner Agenda. Ich bin in meinem Hamsterrad. Ich bin irgendwo ernst. Ich bin fokussiert. Ich bin konzentriert. Und dadurch fällt die Freude manchmal hinten raus. Bringt Frucht. Ein Baum, so ein Bild, das ich dir so vor Augen malen möchte, ein Baum wird an seinen Früchten erkannt. Genauso zeigt sich unser geistliches Leben an der Frucht, die aus unserem Leben entsteht. Und auch hier, kein Druck, weil das kommt dann, wenn du Zeit mit dem verbringst, in dem du als Baum gepflanzt sein solltest. Das Coole an einem Baum ist, ein Baum produziert nicht auf Druck Äpfel. Ein Apfelbaum, der wird nicht im Frühjahr anfangen so, okay, das war der Winter, jetzt ist die Zeit vom Schlaf vorbei, jetzt geht's los, Sonne, okay, lass uns mal anfangen. Ah, da war eine Biene, ja cool, da kam jetzt irgendwie, ja, kommt der Pflänzle, kleines Blümchen so, da kommt irgendwo so diese Knospe. Komm, jetzt kommt der Sommer, komm, bleib dran. Drück, komm mal, der Apfel, der wächst. Das macht kein Apfelbaum. Ein Apfelbaum bringt Äpfel zum Vorschein, einfach aufgrund dessen, dass er Apfelbaum ist. Es liegt in seiner DNA, es liegt in seiner Natur. Er ist dazu bestimmt, einen Apfel hervorzubringen. Und genauso bist du als Jünger Jesu, als eine neue Schöpfung, als jemand, der Bürger des Himmels ist, die Kraft des auferstandenen Christus, die in dir lebt. Du bist dazu berufen. Es ist Teil deiner Bestimmung. Es liegt in dir, dass du eben diese Frucht des Geistes, diese Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, dass das aus dir rauskommt, wenn du zulässt, dass Christus in dir und durch dich leben darf als dein Jünger. Und die praktische Frage oder Anwendung ist, wo siehst du Frucht in deinem Leben und in welchen Bereichen merkst du, oder darf Gott einfach noch in deinem Herzen Raum gewinnen? Da darf er dich gestalten, da darf er Geduld in dir hervorbringen. Manchmal gibt es Lebensumstände, die dir das ganz, ganz einfach vor Augen führen. Ich bin Papa, ich habe jeden Tag viele davon. Geduld wird bei mir jeden Tag getestet. Liebe wird bei mir jeden Tag getestet. Freundlichkeit wird bei mir jeden Tag getestet. Selbstbeherrschung wird bei mir jeden Tag getestet. Ja, als Papa, glaube ich, ich weiß es nicht, wie es dir geht, wenn du schon mal Vater in deinem Leben gewesen bist und ein Kind hast. Alter, da kommen Sachen aus dir raus, von denen dachtest du, die sind schon längst gekreuzigt und irgendwie mit Christus begraben. Plötzlich stehen die wieder auf. Also, ich dachte immer so als Jugendlicher, ja klar, da war ich mir manchmal bewusst, dass ich ziemlich viel schlechte Sachen gemacht habe. Ich möchte das Wort nicht sagen. Da hat Jesus mich überführt vor kurzem, wenn es um meine Sprache geht. Dann war ich ein junger Erwachsener und dachte eigentlich schon, ja, ich bin ganz gut unterwegs. Als Single, der Gott hingegeben war, der leidenschaftlich gern Bibel gelesen hat, angebetet hat. Ich dachte mir, wenn ich Galater 5,22 rede, das redet von mir. Dann habe ich manchmal Gespräche mit meinen Brüdern gehabt und dann sah es wieder anders aus. Dann habe ich meine Frau kennengelernt und habe geheiratet. Und irgendwann kamen auch da dann plötzlich Sachen raus. Und plötzlich war dieses Bild, das ich von mir hatte, war gar nicht mehr so schön, weil ich gemerkt habe, hoppla, da geht es ja tief. Da wird ja was herausgefordert, buchstäblich. Und jetzt mit Kindern, das ist nochmal eine andere Nummer tatsächlich. Weil Kinder sind nicht sozialisiert. Die sind nicht dazu gemacht, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Die wollen halt einfach, egal wie es dir geht. Erwachsene, wenn die merken, wenn du als Erwachsener sagst, boah, Alter, Junge, jetzt ist eine Grenze erreicht, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt kurz Zeit für mich. Normalerweise würde dein Partner sagen, okay, dann nimm du die Zeit, gehst erstmal raus, gehst ein bisschen Dampf ablassen, mach mal einen Spaziergang, deine kleine Tochter. Das ist dir völlig egal, ob du gerade eine Grenze erreicht hast, wo du nicht mehr kannst. Wenn die was will, dann will die was. Und wenn du gerade mit 40 Fieber im Bett legst und hämmernde Kopfschmerzen hast und die sind am Kreischen und am Abgehen, du sagst, Kinder, bitte Ruhe, ich kann nicht mehr, ich habe Kopfweh, das interessiert die nicht wirklich, weil die nicht verstehen, wie es dir geht. So. Und da werden Dinge rausgefordert aus einem und da merkt man relativ schnell, wo du noch Wachstumspotenzial hast und wo Jesus dich verändern darf. Gehen wir zum dritten Punkt. Was ist ein weiteres Kennzeichen eines Jüngers? Dass wir Liebe untereinander haben. Johannes 13, Vers 35. Super übrigens, das Johannesevangelium zu lesen, wenn es um Jüngerschaft geht und um Nachfolge, weil der war derjenige Jünger, der tatsächlich am engsten am Herz Jesu dran war. Und wenn man das so liest, der Mann hat tatsächlich was verstanden, wenn es um Tiefe und Veränderung und Nachfolge geht. Da heißt es, Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jedermann, jede Frau, egal, wenn Menschen uns eigentlich sehen sollten, wie wir als Kinder Gottes, als Menschen, die Jesus lieben, wenn wir miteinander unterwegs sind, das soll unser Erkennungszeichen sein. Und auch da sehe ich echt Luft nach oben. Sie werden sehen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe im Umgang miteinander. Ich möchte eine zweite Stelle lesen aus Kolosser 3, Vers 12 bis 17. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber ich glaube, da kommt sehr gut raus, was das bedeutet. So, da ist die Frucht des Geistes mit drin und diese Liebe. Und da heißt es, da schreibt Paulus an die Christen, an die Jesu-Jünger in Kolosse, in dieser Stadt, ich glaube Griechenland war es, wenn mich alles, nicht alles täuscht. Darf gerne mich jemand verbessern. Kolosse war Griechenland, gell? Ja. Gut, Geschwister, ihr seid, lasst euch das auf der Zunge zu gehen, das schreibt er an die Kolosser, aber ich sag's jetzt dir, okay? Euch. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum, hat eine Grundlage gelegt, Erwählung, geliebt, wir gehören zum heiligen Volk. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber, also vor all dem, was er jetzt gerade gesagt hat, bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi. Zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder, so wie wir es heute Morgen getan haben. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich finde es eine ultra geniale Passage, wo es darum geht, wie soll unser Leben miteinander aussehen und wie soll unsere Anbetung aussehen, da könnten wir es drüber predigen. Wie war dein Herz heute Morgen im Worship? warst dankbar, hast du aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes deine Lieder vorgebracht, deine vom Geist Gottes eingegebenen Lieder, die Parts, wo wir nicht irgendwo einem Chorus gefolgt sind, sondern einfach das gesungen haben. Wow, ich habe das gestern gelesen, ich habe einfach geheult, als ich das gelesen habe, weil mir bewusst geworden ist, wow, da ist so viel Wahrheit drin. Und zusammengefasst kann man sagen, Jesus setzt ein ganz klares Zeichen. Die Welt, die soll an unserer Liebe erkennen, dass wir zu ihm gehören. Und diese Liebe, die ist mehr wie nur nette Worte so, dass man sich mal gegenseitig schreibt, hey, ich hab dich lieb, hey, du bist mir wichtig, hey, lieb dich und so, love you bro, love you girl, so, wie man es halt so schreibt. Weiß nicht, wie ihr das macht, so, HDGDL, hab dich ganz doll lieb oder so, ja. Nein, diese Liebe ist praktisch in Vergebung, in gegenseitiger Annahme, in dem, dass man einander dient, dass man füreinander da ist, dass man sich gegenseitig kontaktiert, dass wenn du irgendwie tagsüber erinnert wirst an den Josef Dimpfelmoser aus der Fearless Church, der gerade geschrieben hat, mir geht's gerade irgendwie auf der Arbeit schlecht, und du an ihn denkst, dass du dann einfach kurz dir Zeit nimmst und sagst, ich bete für Josef und ich schreibe ihm, hey, ich denke gerade an dich, Bruder, und Gott ist mit dir, ich bete für dich, du bist nicht allein. Ein Jünger Jesu lebt nicht für sich selbst, sondern er lebt in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Als ein Bild, das euch das so ein bisschen vor Augen führen kann, stell dir ein Lagerfeuer vor. Solange auf einem Lagerfeuer diese verschiedenen Holzscheite beieinander sind, wird ein Feuer sehr schnell entfacht und brennt relativ schnell, relativ stark. Wenn man aber am Anfang dann irgendwie so einen Holzscheit wegnimmt und man legt den irgendwo alleine irgendwo ins Gras, dann passiert es, dass der relativ schnell erlischt oder die Kraft des Feuers auf jeden Fall weniger wird, zu 100%. Vielleicht glüht es noch ein bisschen, vielleicht kokelt es noch ein bisschen, aber da, wo es richtig abgeht, da ist er nicht mehr. Deswegen brauchen auch wir als Christen diese Gemeinschaft und diese Liebe, um in unserem Glauben tatsächlich zu brennen. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinschaft. So, eine praktische Frage an dich. Wie drückst du deine Liebe zu deinen Glaubensgeschwistern praktisch aus? Wie drücke ich das praktisch aus? Und wo kann ich da dieser Liebe mehr Raum geben, dass sie praktisch sichtbar wird? Und damit meine ich nicht nur in irgendwie, dass du das vielleicht auf dem falschen Ohr hörst. Aber bitte arbeite halt mit in der Gemeinde, gell? Mach halt mal einen Dienst oder so. Das ist gut, das braucht's auch. Aber wenn du das nur tust, damit es halt irgendwo getan wird, dann ist die Grundlage eigentlich schon die falsche. Du darfst dich gerne investieren und einbringen und Sachen ausprobieren. Wir wollen ja nicht hier so eine Entertainment-Church haben, dass es sich anfühlt wie Kino, nur auf christlich, dass du hier reinläufst und irgendwie zuguckst und fehlt nur noch eine Tüte Chips oder eine Cola oder so. Nein, wir wollen eine Gemeinschaft von lebendigen Steinen sein. Sorry, wenn ich da so klar bin. Ah, Cola. Was habe ich ganz am Anfang gesagt? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ein Spaß. Gut. Ja. Die Gemeinde sollte sein wie eine Familie. Diese wahre Liebe sollte ihr Erkennungszeichen sein, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Auch wenn es manchmal knistert und knackt. Trotzdem sollte man miteinander in einer vergebenden Herzenshaltung leben. Und auch da die praktische Frage an dich. Wie gehst du mit anderen Christen um? Auch mit denen, die dir schwerfallen. Ja, tatsächlich. Und die gibt's hier drin in diesem Raum. Vielleicht bin ich einer von denen, wo du sagst, boah, mit dem fällt's mir manchmal schwer. Vielleicht, wenn du in 3 Monaten in einer Kleingruppe bist, dann hast du da die Paula, mit der findest du es super, und du hast den Josef, mit dem ist nicht so cool. Also bitte, die Namen sind fiktiv, ich habe keine Ahnung, ja. Aber ich war in Kleingruppen, ich habe jahrelang Kleingruppe geleitet in meiner alten Kirche, wo ich war. Und da gab es Leute, auf die habe ich mich jede Woche gefreut. Und es war so cool, mit denen abzuhängen, weil die waren so genial. Da gab es so eine Herzensconnection. Es hat einfach geklickt, ne? Da hat es einfach, ich weiß nicht, wie man das so sagt auf Neudeutsch, war einfach mega. Und da gab es aber auch andere, wo ich mir dachte, ach du liebe Zeit, jetzt ist der schon wieder da. Jetzt haben wir gerade so unsere Top- und Flop-Runde gemacht und der hört einfach nicht auf, von seinen Flops zu reden. Der redet immer noch, meine Güte. Kann dir nicht mal jemand sagen, gefühlt muss er doch spüren, dass hier gerade keiner mehr zuhören will. Kann er das nicht spüren, so. Bis Jesus mir dann gesagt hat, sag du es ihm. Aber nicht so, sondern so, in Liebe. Lass dir mein Herz schenken für ihn, so wie ich ihn sehe. Und dann ermutige ihn, helf ihm, lieb ihn einfach, bevor du ihn kritisierst. Und da sind coole Sachen passiert, in mir und auch in ihm, aber zuerst in mir. Ein weiteres Kennzeichen eines Jüngers, ich glaube, dann bringe ich diese Punkte zum Ende und die anderen Sachen mache ich dann im zweiten Teil. Das ist auch was wir in unserer westlichen Welt gar nicht gerne hören wollen, nämlich die Bereitschaft, Leid um Christi willen zu ertragen. Wir leben in einer Gesellschaft, in einem Teil der Erde, wo seit mittlerweile schon fast mehreren Generationen Frieden herrscht und eigentlich unser Leben im Alltag und auch unser Glaubensleben nicht wirklich herausgefordert wird in der Form, dass wir verfolgt werden oder wir Leid erleben. Wenn ihr zwischen den Zeilen lest oder hört, auch was der Steve gesagt hat in dem Video über die Türkei und über die Menschen, mit denen er da zusammen ist, dann sieht es relativ schnell ganz anders aus. Und ich weiß nicht, wohin die Reise geht, auch in unserem Europa oder wo auch immer man auf der Welt ist. Die Bibel sagt ganz klar in Lukas 14, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das bedeutet, auch du hast ein Kreuz, das du tragen musst, wo immer wieder mal Lasten auf dir liegen. Jesus verspricht dir nicht ein happy, clappy sunshine life, wenn du mit ihm lebst. Es geht trotzdem durch Tiefen, es geht über Höhen, es gibt die Sonnenscheinmomente, aber es gibt auch die dunklen Taler, die dunklen Talmomente. Das kennen wir aus Psalm 23. Der Unterschied, und das ist das Geniale, das ist das, was uns von jedem anderen Menschen unterscheidet. In diesen Momenten, sowohl an den Höhen als auch da unten, da ist er bei dir. Er ist Immanuel, der Gott, der immer mit dir ist. Immer. Und auch wenn du das Gefühl hast, er ist nicht da, dann ist er dir näher, als du gucken kannst. Ja? Und das ist das, was Frieden gibt. Das ist das, was Hoffnung schenkt. Das ist das, was unsere Mitmenschen, die Jesus nicht kennen, nicht verstehen, weil sie ihn nicht haben. Aber sie brauchen ihn. Und ein letzter Punkt, dann lande ich diesen Teil der Predigt. Ich glaube tatsächlich, den füge ich nur ganz kurz ein, dann komme ich zum letzten. Wir haben das schon gehört, wo Jesus gesagt hat, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr meine Jünger sein und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich glaube tatsächlich, Jüngerschaft bedeutet, in dem Wort die Wahrheit Jesu zu erkennen. Und ich glaube, dass tatsächlich dadurch Wahrheit hineinkommt, die frei macht, frei von Lügen, frei von Angst, frei von Schuld, frei von Sucht, frei von Zwang und Gebundenheit, frei von Denkmustern oder Normen, die in dieser Welt in irgendeiner Form herrschen. Ich glaube tatsächlich, dass die Wahrheit Gottes ist wie so ein Kompass, der zeigt immer nach Norden. Die Wahrheit bleibt immer gleich. Und egal wie das Wetter ist oder in welche Richtung du schaust, wenn du auf Gottes Wahrheit siehst, dann weißt du immer, wo ist der Fixpunkt und wie ist die Wahrheit. Die bleibt fest, die zeigt dir den richtigen Weg, auch wenn deine Umstände gefühlt verwirrend sind und du nicht weißt, wo oben und unten ist. Lass dich herausfordern, dir die Frage zu stellen, wo lässt du dich mehr von Meinungen leiten oder von gesellschaftlichen Sichtweisen als von der Wahrheit Gottes? Wo brauchst du diese Wahrheit, um in Freiheit reinzukommen? Und der letzte Punkt, was, so wie ich es jetzt für mich definiert habe, was sind Kennzeichen eines Jüngers, ist, dass ein Jünger aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt und nicht aus seiner eigenen Kraft. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Ich glaube tatsächlich aus tiefster Überzeugung, Jüngerschaft ist keine menschliche Anstrengung. Es ist nicht das, dass du da aus eigener Kraft versuchst, irgendwie Gott nachzuahmen. Ich glaube, dann wirst du scheitern, hast du keine Chance. Deswegen spricht die Bibel ganz, ganz oft davon, dass wir unser Leben hingeben sollen, dass wir surrendern sollen, dass wir eigentlich sagen müssen, so hey, wie in so einem Kampf, hier weiße Fahne, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, aber ich vertraue dir, dass das, was du kannst und was du willst, deutlich besser ist für mich, als das, was ich denke, was gut ist. Und dann das einlädst, dass du den Heiligen Geist einlädst, das zu tun, was du aus eigener Kraft nicht schaffen kannst. Die Jünger hatten Angst und waren unsicher, aber dann, als Pfingsten kam und der Geist Gottes kam, da Da hat sich ihr Wesen verändert. Sie waren nicht mehr diese ängstlichen, unsichernden, zweifelnden Personen, sondern sie waren tatsächlich mutig und waren erfüllt mit Kraft. Und ich denke, dass du und ich, dass wir genauso brauchen, jeden Tag neu, dass dieser Heilige Geist uns erfüllen darf. Dass wir dieses Salz, dieses Licht sein können, diese Liebe anderen Menschen weitergeben, dass wir für sie da sein können, dass wir ihnen helfen können, dass wir für sie beten können, dass wir ihnen von Jesus erzählen können, egal wo und in welchem Kontext. Und das wünsche ich mir, dass wir da alle einfach Schritte gehen, dass das mehr passiert. Das wünsche ich mir für mich in allererster Linie, aber das wünsche ich mir von jedem Einzelnen von uns. Und auch da, so dieses Bild, das das nochmal verdeutlicht, eine Lampe ohne Strom, ein Licht ohne Strom, das bleibt dunkel, egal wie schön das Licht aussieht. Erst wenn du dieses Licht in irgendeine Energiequelle reinsteckst, dann kann es leuchten. Und so ist es mit dir und mir. Ohne den Heiligen Geist, da fehlt die Power, da fehlt die Kraft, das Licht Jesu wirklich in diese Welt zu tragen. Und da möchte ich dich ermutigen. Frag dich, wo versuchst du aus eigener Kraft zu leben und wo brauchst du ihn und wie kannst du dich ihm neu öffnen? Und ich möchte einfach an der Stelle abschließen, würde gerne mal nochmal einen zweiten Teil machen zum Thema Jüngerschaft. Aber steh doch einfach ganz kurz mit mir auf und wenn du merkst, da gibt's was, wo du in deinem Herzen spürst, ja, da hat Gott zu mir geredet. Da hat er mich angesprochen, da merke ich, da werde ich herausgefordert, irgendwo ihn neu zu suchen, mich von ihm berühren und verändern zu lassen. Dann möchte ich dich bitten, dass du einfach ihm ganz besonders, also ganz persönlich eine Antwort gibst. Jesus, ich danke dir, dass es dich gibt, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du Mensch geworden bist. Dass du nicht im Himmel geblieben bist, sondern dass du uns vorgelebt hast, was es bedeutet, als Mensch, der in perfekter Beziehung mit dem Vater war, zu leben. In dieser Kraft des Heiligen Geistes und in deiner Liebe für unsere Welt, diese Welt tatsächlich auf den Kopf zu stellen. Und nachhaltig wirklich Versöhnung zu schaffen, eine Begegnung mit dem Vater zu ermöglichen. Und ich danke dir, Herr, dass du das bei uns getan hast, bei jedem Einzelnen von uns. Und ich bete, Herr, dass da, wo wir dir nachfolgen als deine Jünger, dass du uns wieder neu lehrst, was Jüngerschaft und Nachfolge wirklich bedeutet, Herr. Auch in Deutschland, auch hier im Raum Böblingen, was es für uns und unser Leben bedeutet. Dass es nicht nur darum geht, irgendwie als Christ in irgendeiner Form fromm zu sein und irgendeiner Tradition zu folgen, einen Gottesdienst zu besuchen oder irgendwie eine Tageslosung zu lesen oder ab und zu mal ein Gebet zu sprechen, wenn man irgendwie in einer schwierigen Situation ist, sondern dass es in dieser täglichen, andauernden Beziehung und Begegnung mit dem allmächtigen Gott ist. Dieses Eintauchen in sein Wort, in das Wort Gottes, in diese Offenbarungen, die wir haben, die nicht Menschenwort sind, sondern die kraftvoll sind, die Veränderung bringen, die Wahrheit sind und die tatsächlich frei machen. Ich bete, Herr, dass wir neu entfacht werden, dich tatsächlich auch in unserem täglichen Lauf, dass wir innehalten, so wie das auch wie wir das gehört haben, dass wir Maria-Momente haben, wo wir tatsächlich zu deinen Füßen sind und innehalten und einfach in deine Augen schauen, Jesus. Und während wir dich anschauen, wir verändert werden in dein Bild, du in uns mehr und mehr Gestalt gewinnst, diese Frucht, von der wir gehört haben, diese Liebe, diese Geduld, diese Selbstbeherrschung, diese Freude, dieser Frieden, all diese Dinge, dass die in unserem Leben zunehmen, Herr, während wir durch Tiefen gehen und über Höhen schreiten mit dir. Aber dass unsere Hoffnung in unserem Herzen unerschütterlich ist. Und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen von uns, dass du, Heiliger Geist, unsere Herzen berührst, dass du uns an den Punkten mit deiner liebevollen Stimme ansprichst, wo du uns berühren und begegnen und verändern möchtest. Ich möchte jeden Einzelnen segnen, der hier ist heute Morgen, der sagt, ja, ich bin ein Jünger, ich bin ein Nachfolger, ich bin eine Nachfolgerin meines Königs, meines Herrn, meines Jesus, den ich liebe, weil er alles für mich gab und ich merke, dass seine Kraft, seine Liebe, all das, was er für mich hat, das ist das, was mich in meinem Herzen füllt und tatsächlich satt macht. Herr, danke, dass du dich um uns bemühst und dass deine Herzen uns berühren wollen, dein Herz unsere Herzen berühren will, Jesus. Danke, dass du das tust und ich bete, Herr, dass du uns nachgehst, auch in diese kommende Woche hinein. Dass wir immer wieder einfach dieses Werben spüren, dieses Ziehen von dir, diese Momente, wo du uns begegnen möchtest. Und dass wir dann einfach, wenn wir spüren, da ist ein offenes Herz, diese Liebe von dir einfach geben können. Danke, Herr. Und so segne ich jeden, der heute hier ist, segne jeden, der im Livestream ist, segne jeden, der Teil unserer Familie ist. der momentan nicht da sein kann. Danke, Herr, dass du bei uns bist, auch in dieser kommenden Woche, in Jesu Namen. Amen. Amen. Darfst gerne Platz nehmen.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.